Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht, gönn dir und hörst dir rein.
Herzlich willkommen bei Laberlümmel, der Corpo-Talk. Mein Name ist Jan und ich bin euer Host. Jakob Geiser ist aktives Mitglied der akademischen Turnverbindung Arminia zu Tübingen. 2025 hat er mit seiner Verbindung das legendäre Stocherkahnrennen auf dem Neckar gewonnen. Ein Wettkampf mit Kultstatus in der Verbindungslandschaft. Als Turner und Tübinger Verbindungsstudent kennt er die Balance zwischen sportlicher Disziplin, Tradition und studentischer Lebensfreude. Im Gespräch mit ihm werfen wir einen Blick hinter die Kulissen eines der bekanntesten Verbindungsevents Deutschlands und fragen, was bedeutet Gemeinschaft heute? Und ihr seid die erste Turnerschaft oder beziehungsweise die erste Turnverbindung, die ich kennenlerne, wo die Leute wirklich sportlich und durchtrainiert sind. Hallo ja. Jakob, schön, dass du da bist.
Vielen Dank, ja. In dem kleinen Unterschied vielleicht genau, dass wir eine Turnverbindung und keine Turnerschaft sind, lässt sich dann auch, glaube ich, der BMI relativ gut bestimmen.
Was ist der Unterschied zwischen einer Turnverbindung und einer Turnerverbindung?
Turnerschaft. Also, gibt es in Tübingen natürlich auch Turnerschaften. Turnerschaften sind ja in der Regel pflichtschlagend. Mhm. Die ATV war bis vom Zweiten Weltkrieg auch noch eine schlagende Verbindung. Allerdings wurde dann danach eher der Sport in Vordergrund gerückt, also auch schon davor. Die ATV oder die akademischen Turnverbindungen, die berufen sich auch auf den Turnvater Jan, also bekennen sich zum Sportprinzip.
Ja, spannend. Die Mensur wurde dann nach dem Zweiten Weltkrieg aufgegeben, hast du gesagt, also historisch betrachtet, also auch in der Phase, wo bei vielen Bünden, glaube ich, auch die Diskussion stark verbreitet war in dem Zeitraum, jetzt vor allem nach der Erfahrung des Zweiten Weltkriegs, ist die Mensur dann noch zeitgemäß. Und dein Bund hat sich dann zum Beispiel dann dafür entschieden, dass es nicht der Fall ist. Wie sieht denn die Sportimplementierung bei euch aus?
Also in der Regel ist es so, als aktives Mitglied ist man verpflichtet oder angehalten, zweimal in der Woche Sport mitzumachen. Die Uni geht natürlich vor und auch wenn man beispielsweise in anderen Vereinssportarten, Fußball, Handball etc. tätig ist, dann geht es auch vor. Aber bei uns steht halt der Sport im Vordergrund, das ist eins von unseren Prinzipien und daher in der Regel zweimal in der Woche machen wir zusammen Sport, einmal Teamsportart, Fußball, Volleyball etc. Mhm. Und ansonsten treffen wir uns auch gern zum Joggen, Kraftsport, solche Sachen.
Ja, ist ja cool dann. Also, ich glaube, bei euch hätte ich nicht 20 Kilo zugenommen.
Man erkennt da Trends, je nachdem, in welcher Phase Leute aufs Haus ziehen, wie sehr sie das mit dem Sport ernst nehmen oder dann doch lieber die fröhlichen Vorzüge im ersten, zweiten Semester kennenlernen wollen. Sieht man alles.
Wir alle kennen die typischen Herausforderungen in unseren Verbindungen. Oft kämpfen wir mit nervigem administrativem Aufwand, sei es die Verwaltung von Mitgliedern, unorganisierte Keilgastarbeit oder Probleme, inaktive Mitglieder stärker einzubinden. Ich habe kürzlich mit Axel gesprochen, dessen Softwarelösung Gaudeam genau die Herausforderungen speziell von uns Verbindungen angeht, damit wir wieder mehr Zeit für echtes Verbindungsleben haben. Beispielsweise bei der Veranstaltungsplanung wird oft stille Post gespielt. Wichtige Informationen versacken in chaotischen Gruppenchats und am Ende weiß keiner mehr wann, wo und wer. Gaudeam bringt alles an einem Ort zusammen. Termine, Teilnehmerlisten, Erinnerungen und Last-Minute-Updates am PC oder per App und ganz ohne Nachrichtenflut. Auch die Mitgliederverwaltung wird enorm erleichtert. Mit Gaudeam könnt ihr Kontaktdaten, Ämter und Verpflichtungen automatisiert und übersichtlich verwalten, ohne manuelle Listen in zig Verteilern. So wird Verwaltungsarbeit effizient reduziert und der Fokus liegt wieder auf den echten Zusammensein an Kneipenabenden und wiederbelebten Treffen in Ortsgruppen. Natürlich gibt es noch viele weitere nützliche Funktionen wie ein Archiv und Keilgastunterstützung, aber das erfahrt ihr auch auf gaudeam.de. Die Gründer von Gaudeam sind selbst Core-Studenten und mit den Herausforderungen und Verbindungen seit über 8 Jahren bestens vertraut. Mit zufriedenen Nutzern aus inzwischen über 128 Bünden, von jungen Damenverbindungen bis hin zu den tradierten Corps und CVern, ist Gaudeam einzigartig. Zu Recht Marktführer und entwickelt sich ständig für uns Verbindungen weiter. Ihr wollt euer gesamtes Verbindungsleben digital unterstützt unter einem Dach, nachhaltig und auf eure Bedürfnisse angepasst? Dann schaut mal auf gaudeam.de vorbei und macht einen Termin mit Axel oder Hendrik für eine Demo. Zieht's euch rein! Sehr schön. Und ihr habt ja 2025, also jetzt in dem Jahr, wo wir jetzt hier aufnehmen, das Stocherkahnrennen in Tübingen gewonnen. Aber mir ehrlich, wie fühlt sich dieser Moment an, wenn der Bug des Kahns zuerst durchs Ziel geht und ganz Tübingen tobt?
Das ist schon ziemlich Schon ziemlich cool, ja, muss man sagen. Die Endorphine steigen da auch ziemlich schnell in den Kopf. Ich hatte das Glück, tatsächlich das Rennen auch schon 2023 mit einem Team der ATV gewinnen zu dürfen. Und da war die Strecke noch leicht verändert. Das heißt, da waren noch mehr Zuschauer dann im Ziel. Mhm. Und ja, wenn man da dann der erste Kahn ist, der Neckar ist teilweise auch gut bewachsen, wenn die Leute an deinen sehen, je nachdem, wo man dann auch rauskommt. Aber wenn man dann tatsächlich durch die Ziellinie durchfährt, dann fällt der ganze Schmerz auch während des Rennens ab und ja, dann weiß man, jetzt wird ein geiler Tag und dann hat man echt Spaß.
Das ist sehr schön. Wie sieht denn eure Vorbereitung auf das Rennen wirklich auf? Gibt es da ein Trainingslager, Taktikbesprechungen? Wie stark werdet ihr da zu Buchsen, die vorbereiten und schummeln?
Ja, wir sind da tatsächlich sehr am Schummeln. Wir sind da alle Scheißbuchsen, weil wir uns vorbereiten.
Ist natürlich nur Spaß, ne?
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, für die Borussia sieht es mir nach in Tübingen. Also es geht eigentlich los. Wir sagen schon, wer neu ist in der Verbindung, also vor allem Füchse und Hausgäste, die dürfen als Paddler-Team, haben die dann Vorrang, also die dürfen auf jeden Fall ins Team. Das heißt, wir treten auch nie zweimal in Folge mit dem gleichen Team an und am Anfang quasi vom Sommersemester geht es dann los. Im ersten oder zweiten Konvent, da wird bestimmt, wer im Team sein wird und kurz danach fängt dann aber auch schon das Training an. Natürlich hauptsächlich auf dem Wasser, im Kahn und je näher der Termin des Rennen rückt, würde ich sagen, geht es dann auch an das Eingemachte, Taktikbesprechungen. Wenn man dann auch so 10 Tage vorm Rennen weiß, wer ist vor einem, wer ist neben einem, denkt man sich natürlich Situationen aus, wie geht man davor, was ist, wenn wir mit denen oder denen crashen, dann weiß man auch, welche Teams sind denn auch gut.
Stimmt, da können ja auch Unfälle passieren, oder?
Ja, sehr regelmäßig. Deswegen versucht man auch beim Start tatsächlich immer direkt wegzuziehen und gar nicht wirklich in der Nähe von anderen Kähne oder in das Gerangel reinzukommen.
Also macht ihr dann auch so richtig Taktikbesprechungen, also dass ihr guckt, also dass ihr auf Situationen vorbereitet, also wenn Steuerbord oder Backbord ein Kahn zu nahe kommt von einer anderen Verbindung, was für, also drückt ihr euch dann auch zum Beispiel so weg?
Ja, auf jeden Fall. Jetzt dieses Jahr beim Sieg, da hatten wir gar keinen Kontakt zu anderen Kähnen. Also ich sage jetzt bewusst nicht Feinkontakt, an sich geht es ja spaßig zu, aber die sportliche Härte wird auf jeden Fall gelebt. Jetzt gerade 2023, da mussten wir aus der zweiten Reihe starten. Das heißt, direkt nach dem Start uns erstmal durch ein paar Kähne durchboxen. Und das heißt, wenn da von anderen Teams sich versucht, jemand an der Reling festzuhalten, dann fliegen da schon nochmal ja, die Fäuste. Jetzt nicht ins Gesicht, aber dann hat man schon auf die Hand, die festhält, ziemlich rapide und schnell drauf und brachial auch mal auf den Oberarm oder auf den Ellenbogen. Aber ich glaube, das machen die meisten Teams so.
Wie sind das Stocherkahnrennen allgemein aufgebaut? Wie wird zum Beispiel festgelegt, welcher Kahn an welcher Stelle startet? Weil du hast ja gesagt, ihr habt jetzt an der zweiten Reihe eher gestartet. Das heißt, es gibt ja eine Startformation. Wie wird das geregelt?
Immer so eine Woche oder 10 Tage vorm Rennen findet die Auslosung statt. Also die Startplätze werden ausgelost. Das heißt, es ist auch immer ein kleines bisschen Glück mit dabei. Es sind immer um die 50 Kähne, die da mitmachen beim Stocherkahnrennen. Mhm. Und dann startet man in 3 Reihen, also 20 Kähne pro Reihe. Und ja.
Waren 42 dieses Jahr, ne? Oder?
47 waren es, glaube ich, ja. Also ja, 50 plus minus.
Und da, ich habe gesehen, da nehmen ja nicht nur Verbindungen teil, sondern dann auch so Fachschaften. Und wie hat sich das alles entwickelt? Also warum gibt es da Stocherkahnrennen und warum gibt es das nicht in anderen Städten, wo es auch Flüsse gibt? Also kennst du die Tradition ein bisschen dahinter? Oder?
Ja, ja, eigentlich wirklich auch interessant. Das Stocherkahnrennen gibt es seit 1956 und damals hat das die Verbindung Liechtenstein, heute sind die mittlerweile ein Wohnprojekt, damals war es noch eine Verbindung, die haben das Rennen ins Leben gerufen, die haben sich einen neuen Kahn angeschafft und das war dann sozusagen die Einweihungsparty dafür. Mhm. Beim ersten Rennen waren es nur 6 Kähne und die AV Württembergia, die hatten damals noch keinen eigenen Kahn, deswegen mussten die das Schiedsgericht stellen. Mhm. Und ja, dann hat man da das erste Stocherkahnrennen ausgerichtet. Und ab da war es dann tatsächlich auch so, dass die Verlierermannschaft immer im Folgejahr die Rennleitung übernehmen muss, das Rennen ausrichten muss. Und Ja, bis 60er, 70er Jahre waren es vor allem Verbindungen und dann kamen Fachschaften, Vereine, Wohnprojekte, alles Mögliche dazu.
Wie viele Verbindungen haben jetzt zum Beispiel 2025 teilgenommen?
Eigentlich fast alle. Also jetzt mal die Verbindung rausgerechnet, die halt keine eigenen Kähne haben, aber das sind wirklich die wenigsten. Also ich würde sagen, um die 25 bis 30 Verbindungen.
Ich habe gesehen, der Reugel, wo der Till Theodor, der ja auch schon zweimal hier war, der war Platz 12. Also
die gar nicht schlecht für die Performance sonst vom Reugel.
Was ist denn so die größte Herausforderung beim Stocherkahnrennen? Ist es Kraft, Koordination oder Nerven?
Gute Frage. Ich würde sagen, ist auf jeden Fall alles drei sehr wichtig, je nachdem, wo man sich in welchem Punkt im Rennen befindet. Also Kraft und Ausdauer braucht man auf jeden Fall die ganze Zeit. Am Ende wird es auch meistens ziemlich zäh. Das heißt, da ist Kraft und Ausdauer wirklich wichtig. Beim Start und ums Nadelöhr, durchs Nadelöhr, ist es sehr wichtig, dass man einen kühlen Kopf bewahrt.
Was ist das Nadelöhr?
Das Nadelöhr, das ist sozusagen die Königsdisziplin beim Stocherkahnrennen. Also das Stocherkahnrennen, die Strecke an sich ist so circa 2,5 Kilometer lang. Man fängt überhalb von der Neckarinsel an, da ist eine Brücke, eine Fußgängerbrücke und die ist die Startlinie. Dann geht's los, dann kommt die Neckarinsel und die teilt den Neckar in zwei Arme auf. Das heißt, da muss dann jede Mannschaft auf den linken Neckararm kommen. Also da wird schon mal das Feld verdichtet, weil natürlich alle links rüber wollen. Dann geht's einen Kilometer runter den Neckar entlang, also mit der Fließrichtung. Und dann kommt das Nadelöhr. Das ist so eine Engstelle zwischen Neckarinsel und der Neckarbrücke. Und die ist so 3 Meter circa nur breit. Und dann muss jedes Team einmal durchs Nadelöhr um den Brückenpfeiler von der Eberhardsbrücke eine 8 fahren und dann auf der anderen Seite von der Neckarinsel, also dann gegen den Strom, hochfahren. Und am Nadelöhr gibt es dann halt immer diese Vollcrashs und Stau und das Spektakel schlechthin, wofür viele Gäste oder viele Zuschauer kommen. Weil wenn man es nicht schafft, als erstes oder zweites, drittes Team zweimal ums Nadelöhr oder durchs Nadelöhr durch zu sein, bevor der Hauptpulk kommt, dann verstopft es da komplett. Und da gibt es dann auch viel Fighterei.
Ja, krass. Ihr sucht perfekt sitzende Maßanzüge, Maßhemden oder elegante Damenbekleidung? Dann schaut bei Kowe die Maßschneider vorbei. Mit 18 Filialen deutschlandweit, von Hamburg bis München und besonders stark in NRW, bietet Kowe Maßarbeit auf höchstem Niveau. Dazu gibt es handgefertigte Schuhe, edle Gentleman-Accessoires und exklusive Nischendüfte. Alle Infos und Terminbuchungen findet ihr über die Links in den Shownotes. Kowe. Tradition trifft Eleganz. Und jetzt zurück zum Talk.
Es gibt ja viele Legenden und Mythen um das Rennen. Was ist denn die wildeste Geschichte, die du erlebt hast?
Die wildeste Geschichte beim Rennen selber. Also es gibt einen Typ, der Klaus, der erzählt immer, dass er mal das Rennen einhändig gewonnen hätte. Ich glaube nicht, dass es stimmt, aber ich finde es cool, dass er die Geschichte noch erzählt. Ansonsten, dieses Jahr beim Rennen ist der Normannia die Stange gebrochen, da konnten die nichts dafür und dann wurden sie disqualifiziert, weil es heißt, man darf keine 2 Stangen mitnehmen auf dem Kahn, aber eigentlich ist die Stange nur durchgebrochen und daher mussten sie dann 0,3 Liter Leber dran ächzen, jeder, nur weil die Stange versagt hat.
Also wie bei den Gondolieris hinten der Stab, mit dem also abgedrückt wird oder wie?
Ja, genau, ja. Also die Gondolieris rudern ja, die stochern ja nicht, die paddeln eher, aber ja, genau. Also vielleicht nochmal zum Verständnis, die Aufstellung oder ein Team beim Stocherkahnrennen sieht so aus, dass 8 Leute im Boot sitzen oder 8 Leute im Boot in einem Team sind. 7 davon sitzen oder knien im Boot, paddeln mit Armen und Händen mit. Einer stochert hinten auf diesem Podest und versucht da an der Stange alles zu geben. Dann gibt es von den 7 Paddlern eine Person noch, die nennt man Bugsau. Die hat noch zusätzlich die Aufgabe, neben dem Paddeln andere Kähne auf Abstand zu halten. Oder wenn sich jemand festhalten sollte, dann haut da die Bugsau mit der Faust eben dann auf den Arm oder auf die Finger drauf. Genau.
Ne, wild. Da geht ja noch richtig was ab bei euch.
Ja, sehr. Also Stocherkernrennen ist, glaube ich, auch tatsächlich noch die meistbesuchte Veranstaltung oder größte Veranstaltung so im Tübinger Kalenderjahr. 15.000 bis 20.000 Zuschauer.
Boah.
Ja, krass. Da ist auch die Neckarinsel sehr gut befüllt und auch die Stadt ist sehr voll.
Ja, Wahnsinn. Also ich war leider noch nicht da. Ist bei mir ganz groß auf der Bucketliste drauf, auf jeden Fall. Ich versuche nächstes Jahr zu kommen, dann werde ich mir das auch mal anschauen. Spannend, also Stocherkernrennen hört sich ja so ein bisschen fast schon romantisch an, aber wenn man dir dann zuhört, ist das dann schon ein sehr rabiates Unterfangen dort, was da, also hört sich ein bisschen an wie Quidditch bei Harry Potter, also mit der Gewaltanwendung.
Ich hoffe ein bisschen weniger nerdig, aber an sich schon, ja. Also es gibt natürlich die Teams, die dann nur Spaß haben wollen, ein bisschen mitpaddeln, die kommen da dann auch in keine Reibereien oder so rein, aber wenn man wirklich da das Rennen versucht, seine Gänze ernst zu nehmen, schnell durchzukommen, dann kommt man da schon ab und zu mal vielleicht in den Kampf rein.
Wie wichtig ist das Rennen für eure Verbindungskultur, also für die Arminia? Ist das so eine Art Weihnachten, also wo ihr das ganze Jahr hin drauf zusteuert?
Ja, würde ich schon sagen. Hat mir wahrscheinlich mehrere Gründe, aber zum einen sind wir auch die einzige Sportverbindung in Tübingen, also Turnverbindung, Sportverbindung. Das heißt, für uns ist es schon ein besonderes Event, weil es ist das größte Event in Tübingen und damit auch irgendwie so das größte Sportevent. Und deswegen hat es bei uns schon immer einen sehr hohen Stellenwert. Vor allem, ja, sich einfach auch mit anderen kennen zu messen, aber auch mit anderen Verbindungen zu messen.
Mhm. Ja, cool. Hört sich echt gut an. Also ich finde das ja, glaube ich, es tut so einer Verbindung auch gut, wenn man so einen Wettbewerb hat, auf den man zuarbeitet und sich dann auch noch mit den anderen misst und dann auch noch dieses Regelwerk irgendwie, was es da gibt, dann das Rabiate. Also ich finde es richtig gut. Wie oft habt ihr das Rennen denn bereits schon gewonnen in der Vergangenheit, mit einschließlich diesem Jahr?
Ja, ich glaube 8-mal. Also oft in den ersten Wahnsinn. Jahren direkt, in den 50ern, 60ern. Dann tatsächlich von, ich meine mal 69 bis 2017 nicht mehr. Und dann dafür aber 2017, 23 und 25.
Das ist jetzt so ein bisschen das Ferrari-Team.
Ja, in den letzten Jahren haben wir uns wieder gut hochgekämpft. Ja, geil. Tut auf jeden Fall sehr gut auch.
Und was passiert dann bei euch in der Aktivitas, wenn so ein Sieg gefeiert wird? Habt ihr da Bräuche? Also das ist so ein gewissen. Ich finde, im Rheinland sagen wir, wenn etwas zweimal passiert ist, ist es ja Tradition. Habt ihr da auch sowas, was ihr da macht? Also
Naja, auf jeden Fall, man kriegt ja einen Pokal. Das Pokaltrinken ist natürlich sehr nett. Dann das gemeinsame Duschen danach und das Pokaltrinken zusammen. Okay. Das ist auch immer sehr viel Party dabei, große Boxen bei uns unten in der Dusche. Und ja, als Siegerteam gebührt es eigentlich auch die Ehre, dass man dann danach sozusagen die Siegerparty ausrichtet. Das machen wir auch immer. Also bei der Siegerehrung laden wir natürlich dann auch alle, die noch da sind oder sind ja viele Gäste, aber jeder, der kommen möchte, darf zu uns danach dann aufs Haus kommen zur Siegerparty. Und das war jetzt dieses Jahr und vor 2 Jahren auch wieder echt eine ziemlich coole Party.
Wie macht ihr denn die Planung? Weil da muss ja auch noch ein Sieg mit passieren. Und ich glaube, wenn man allzu selbstsicher in Wettbewerbe startet, dann passieren ja in der Regel dann die meisten Fehler. Habt ihr da genug Bestände auf dem Haus, dass ihr das dann einfach durchziehen könnt? Oder?
Zum einen ja. Ja, wir haben auf jeden Fall genug Bestände. Und was auch immer gut ist, wir machen eigentlich jedes Jahr an dem Wochenende nach unser Stiftungsfest. Das heißt, Bierfässer sind auch ausreichend da.
Mhm.
Gut, ich weiß noch, 23, da mussten wir dann, also donnerstags ist immer das Stocherkernrennen an Frohnleichnam und dann mussten wir freitags dann nochmal ein paar Fässer holen, weil tatsächlich die 25 oder 28 Fässer, die eigentlich fürs Stocherkern, fürs Stiftungsfest eingeplant waren, die waren dann leider schon Donnerstagabend weg.
Ja, kann passieren. Wie verändert sich das Gemeinschaftsgefühl durch so ein Projekt?
Wirklich sehr, würde ich sagen. Ich bin schon etwas länger dabei und jetzt auch im Rennteam einer der Kollegen älteren gewesen. Aber dadurch, dass vor allem bei uns die Jungen immer mitmachen, schweißt es wirklich gut zusammen. Man freundet sich an und ja, hat da dann auch so ein bisschen den Austausch zu den Jüngeren. Das auf jeden Fall. Und also wenn ich mich an mein erstes Rennen erinnere, wo ich als Paddler dabei war, das müsste 2019 gewesen sein, da waren natürlich dann auch ältere Hasen dabei und ja, dieses Teamgefüge, wie man es auch aus anderen Teamsportarten kennt, ist auf jeden Fall auch ein richtig großes Ding. Jetzt zum Beispiel dieses Jahr auch die Überwindung irgendwie von irgendwelchen mentalen Hürden. Da war einer im Paddler-Team, der jetzt, würde ich sagen, nicht der sportlichste war von denen, die im Kahn waren, aber er hat tatsächlich sich so an seine Grenzen gepusht, dass er auch während des Rennens dann sich dreimal übergeben hat und trotzdem weitergepaddelt hat. Also den Sportsgeist so richtig, richtig mitgenommen hat.
Ich habe mich auch schon mal dreimal übergeben und den Sportsgeist nicht verloren.
Das ist gut. Aber war es auch bei einer sportlichen Aktivität?
Kann man so sagen. Nein, Spaß. Dann lass uns doch mal ein bisschen über den Akademischen Turnbund sprechen, wo deine liebe Arminia Mitglied ist. Viele kennen ja Chors, Burschenschaften, CV-Verbindungen, aber was macht den ATB eigentlich besonders?
Also da auch wieder ähnlich wie bei uns natürlich, es ist ein Sportbund, Akademischer Turnbund, ist eher auch im Deutschen Turnerbund untergliedert und es macht einfach Laune. Man besucht sich ja in anderen Verbänden oder Bünden, auch in anderen Städten. Bei uns ist es halt oft gekoppelt dann mit irgendwelchen sportlichen Aktivitäten. Also wir haben jetzt gerade als ATV Arminia zu Tübingen auch im ATB ein Freundschaftsbund, eine Freundschaftsverbindung, die ATV Dithmarsia zu Kiel. Mhm. Und die Freundschaft oder der Freundschaftsbund besteht schon sehr lange und da entstehen dann halt auch immer tolle Freundschaften. Wir waren jetzt beispielsweise letztes Wochenende im Zuge der Kieler Woche beim Kieler Woche Pokalturnier, das die Dithmarsia immer ausrichtet. Und da waren dann auch Verbindungen, also ATVen aus ganz Deutschland, also Münster, Karlsruhe, irgendwie dann Hamburg etc. Es gibt einfach ganz viele ATVen, ganz viele sportbegeisterte Leute und das ist dann schon immer eine coole Sache, wenn die zusammenkommen.
Der Alltag im Semester in einer Verbindung ist voll. Planung, Gestaltung, Kommunikation. Corpo Content Lab nimmt euch genau das ab. Professionell, zuverlässig, verbindungsnah. Semesterprogramme, Couleurkarten, Einladungskarten, gestaltet wie ihr seid. Stolz, individuell, traditionsbewusst. Euer Stil, eure Farben, eure Handschrift, wir machen sie sichtbar. Webseite? Konzipiert, gehostet, gewartet mit allem, was dazugehört. Imagefilm? Mit starken Bildern und klarer Botschaft. Magazine? Flyer? Banner? Hausschilder? Auf Wunsch? Druckfertig. So entsteht Identität, die wirkt. Ihr konzentriert euch auf das Wesentliche, das Verbindende. Alles individuell gestaltet, damit Tradition nicht nach gestern aussieht. Design, Kommunikation, Außendarstellung. Alles aus einer Hand, für Verbindungen gemacht. Fordert jetzt euer Infopaket an und bucht euer Kennenlerngespräch über den Link in den Shownotes.
Ist das so bei den ATVs, dass ihr da auch gewisse Sportarten-Schwerpunkte habt? Also zum Beispiel, ist dann bei den Jungs aus Kiel Rudern zum Beispiel mehr im Vordergrund? Oder?
Ah ja, tatsächlich, ja, die Rudern, das ist dann auch ein bisschen ortsabhängig. Wir haben zum Beispiel das Stocherkantfahren, ja, die haben das Rudern. Da tatsächlich auch zwei Dithmarsen, gut, in dieser Generation leider nicht, aber zwei Dithmarsen, das waren Brüder, die haben 1960 auch Ruderachter Olympia gewonnen damals, Olympiagold. Und ja, aber sonst ist man, glaube ich, nicht so sehr fixiert. Es gibt natürlich viele Leute, die Sportarten leben, wie Fußball, Handball etc. Aber es gibt auch, ich glaube, sogar ein Dart-Turnier irgendwo im ATB oder ein Billardturnier. Also es gibt echt alles Mögliche an Sportarten. Mhm.
Der Turngedanke ist ja bei euch ja sehr tief verankert. Wie prägt das euren Alltag und wo finden wir noch Turnvater Jan wieder?
Auf jeden Fall bei uns im Bundeslied. Da kommt der Turnvater Jan in erster Strophe und auch die Gedanken von frisch, fromm, fröhlich und frei tragen wir da auf jeden Fall durch. Ich habe schon erwähnt, wir machen Sport zusammen, aber ich glaube auch, ja, dieses Sportmännische, das heißt ja nicht nur Sport zu machen, sondern auch irgendwie, ja, das Mindset irgendwie so zu setzen, dass man irgendwie auch mit Herausforderungen umgeht. Ich glaube, das versuchen wir schon in der Verbindung zu leben und auch den Neuen beizubringen. Mhm. Also würde ich schon sagen, das ist sehr prägend für uns.
Was du ja gerade beschrieben hast, das sind ja Werte und Prinzipien. aus dem Turnen heraus, beziehungsweise aus der Sporttätigkeit heraus. Gibt es da Sachen, die du auch auf dein Leben überträgst, so als Prinzipien? Also wo du merkst, so auch im normalen Alltag, das ist jetzt eine Situation, wo du dich gerade explizit so verhältst, weil du durch den Sport gewachsen bist, durch den Teamsport vor allem.
Ja, ich glaube tatsächlich auch Herausforderungen zu nehmen, die versuchen in dem Sinne sportlich zu meistern, dass man auch mit Rückschlägen irgendwie umgehen kann und vielleicht zielstrebig und ehrgeizig, aber nicht zu verbissen an Sachen rangeht, weil man merkt es ja auch im Sport, dass es dann oft schwieriger wird, wenn man sich da zu sehr verkopft. Also auch gerade in sportlichen Situationen, wo man merkt, man geht an seine Grenzen, lernt man ja auch irgendwie damit besser umgehen zu können, wenn einem das alles irgendwie nicht so machbar vorkommt. Das auf jeden Fall. Und auch, glaube ich, diese Freundschaft, wie man sie im Sport lebt und auch sich miteinander sportlich messen kann und trotzdem befreundet ist. Ich denke, das ist wirklich, wirklich was Wichtiges, dass man nicht nur diesen dieses Freund-Feind-Denken hat, sondern dass auch irgendwas noch dazwischen geben kann.
Also Fairness an den Tag zu legen.
Fairness, genau, ja, das ist ein guter Stichpunkt.
Das ist ja cool. Also es ist ja gerade etwas, glaube ich, also was wir alle ja doof finden, wenn wir mit Leuten zu tun haben, die mit Ellenbogen sich versuchen durchzukämpfen. Also da ist der faire Kampf auf Augenhöhe meistens, finde ich, auch die schönere Alternative. Aber was ich mich so frage, wenn ihr so viel Sport macht während des Studiums, es gibt ja diesen alten lateinischen Satz, den man dem Dichter Juvenal zuordnet oder zuschreibt. Mens sana in corpore sano, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Wie sind eure Studienleistungen? Weil ich merke, ich bin früher im Studium viel laufen gewesen und das hat mir gut getan. Und die Leistungen sind auch dadurch gestiegen, weil das Hirn war auch anscheinend besser durchblutet, als wenn nicht. Wie ist das bei euch? Habt ihr da auch bessere Studienleistungen auch gefühlt?
Ich denke doch. Also erstmal sehr gutes Zitat, das ist tatsächlich auch der Wahlspruch von unserem Dachverband. Also in dem Sinne passt das sehr gut, ja. Und spiegelt natürlich auch das Prinzip. Also wir haben natürlich nicht nur das Sportprinzip, auch das akademische Prinzip, aber ich glaube wirklich sehr, dass die Verknüpfung von beidem einfach sehr fruchtbringend ist. Also ich merke es vor allem auch in Prüfungszeiten, da geht nicht so viel, wenn man den sportlichen Ausgleich nicht hat. Und ich glaube, meinen Verbindungsbrüdern geht es da nicht anders.
Die Sache ist ja, wenn man viel Sport macht, viel Bewegung auch hat, viel draußen ist, wirkt sich das ja auch das psychische Wohlbefinden auch sehr, sehr aus. Also was ich oft beobachtet habe bei Aktivitates, um es im Plural richtig auszudrücken, dass durch den Alkoholkonsum, der dort regelmäßig halt stattfindet, die Leute halt körperlich halt ziemlich aufgehen und dann halt auch ziemlich antriebslos sind, also auch so eine Lethargie halt drin ist. Wie ist das dann bei euch im Bund? Weil ich habe ja Fotos, wie ich auch am Anfang ja gesagt habe, ihr seht ja auch alle sportlich aus, also das ist ja wirklich nicht nur ein Lippenbekenntnis, was bei euch ja da stattfindet, sondern das ist ja wirklich Realität. Wie ist das so bei euch im Bund? Also auch in, also sagen wir mal, Richtung dieses Wohlbefinden, weil es ist ja auch nicht ein unwesentliches Thema.
Ja, ich glaube, da gibt es wirklich tatsächlich ganz unterschiedliche Entwicklungen. Also es gibt Leute, die machen auch während ihrer Aktivität mehrmals irgendwelche Gewichtsschwankungen durch, je nachdem, was gerade auch mehr im Fokus steht oder Stress bedeutet. Aber ich glaube, unterm Strich, dass vor allem, also die Kontrolle, wenn man auf dem Haus wohnt, wenn man ja auch dann so angehalten ist oder verpflichtet ist, zum Sport zu kommen, dass ja auch gerade, also man wohnt ja nicht irgendwie in seinem 9. Semester auf dem Haus, sondern halt, wenn man frisch beginnt. Und ich glaube, die Kontenance zu bewahren und immer mal wieder geerdet werden durch den Sport auch zweimal die Woche, ist wirklich sehr wichtig. Und ja, also klar, wir haben auch Leute, die beispielsweise gar keinen Alkohol trinken und der Sport sehr im Vordergrund steht, denen fällt es dann natürlich auch nicht so schwer, aber auch Leute, die irgendwie durch stressige Phasen im Studium gehen und vielleicht dann Alkohol oder Ernährung irgendwie auch ein Punkt sind, denen hilft es auf jeden Fall dann zu sagen, okay, ich muss mich da jetzt vielleicht nicht selber drum kümmern, sondern wir machen ja eh zweimal die Woche Sport. Also wir haben auch einen Sportwart dann, der das natürlich organisiert. Und ich denke, da sind auch viele Leute schon mitgezogen worden, die jetzt nicht per se oder vor ihrem Studium schon die richtigen Sportskanonen waren.
Okay. Ja, dann lass uns doch mal ein bisschen über das Verbindungsleben in Tübingen sprechen. Wie lebt es sich in Tübingen als Aktiver? Was macht die Stadt besonders?
Also Tübingen, ja sowieso bei 90.000 Einwohnern, 30.000 Studis, das prägt natürlich das Stadtbild wie in fast keiner anderen Stadt. Und dann natürlich als Korporierter mit 36 Verbindungen in Tübingen, bei dieser Größe ist das natürlich enorm. Unser Haus von der ATV liegt auf dem Österberg und in Tübingen gibt es die zwei Berge eigentlich. Also es gibt noch viele Verbindungen, die dann ein bisschen verteilt sind, aber es gibt vor allem den Österberg und den Schlossberg und auf dem Österberg sind auf jeden Fall so die meisten Verbindungen gesammelt. Das heißt, ja, jeder, der irgendwie bummeln geht, geht meistens dann halt auch irgendwie auf den Österberg. Das heißt, man ist da dann schon auch mittendrin. Gerade wenn man auf dem Haus wohnt, ist natürlich oft cooler Besuch da oder man geht auch oft irgendwie bummeln. Und ja, also ich weiß noch, in meinen ersten 3 Semestern hat mir das sehr, sehr gut gefallen. Irgendwann fand ich es dann vielleicht auch mal ein bisschen anstrengend. Aber wenn man dann auch irgendwie mit Leuten aus anderen Städten redet, die würden sich das auf jeden Fall wünschen. Also gerade auch zum Beispiel unsere Freunde aus Kiel waren da, die sind immer wieder sehr aus dem Häuschen, wie mannigfaltig dann man Möglichkeiten hat, in Tübingen da irgendwie so Spaß zu haben und Verbindung zu Verbindung irgendwie abzuklappern. Also eine coole Sache auf jeden Fall.
Ihr habt ja auch geile Bünde da, also zum Beispiel Landsmannschaft Schottland ist ja auch ein ziemlich cooler Bund. Die Corinania zum Beispiel ist auch sehr bekannt, ne?
Bekannt.
Nein, aber auch im positiven Sinne. Ja. Ich meine auch, das historisch betrachtet die erste Verbindung, die ein Verbindungshaus sich hat.
Ja, richtig, auf dem Österreich. Ich glaube 1899 oder so wurde das gebaut. Also zum Zweck ja auch als Verbindungshaus tatsächlich, ja.
Und Reugel ist ja auch dort. Das ist ja auch ein Unikum in der deutschen Verbindungsszene.
Ja.
Auch sehr erfolgreich, was Social Media ja betrifft, bei den Jungs. Aber Kiel ist ja auch, nochmal auf die Dithmarsia zurückzukommen, noch, eigentlich auch ein geiler Ort, aktiv zu sein. Also ich bin jeden Sommer immer in Kiel und ich habe ja mittlerweile auch so ein paar Korpo-Freunde, die ich dann da abtingel. Da ist es, also ich meine, ich sag's halt, weil du hast ja gesagt, auch aus anderen Städten, bist ja jetzt in Düsseldorf.
Ja.
Da hast du ja mal das krasse Gegenprogramm. Also ich glaube, alles, was mehr als 8 Verbindungen hat, ist für uns eine Korpo-Hochburg.
Ah, krass, okay.
Aus Düsseldorfer Sicht. Also.
Ja, ich bin hier in Düsseldorf, in Friedrichstadt mal irgendwie bei der, ich habe gesehen, da wäre eine Konstante von dieser Jagdverbindung.
Da sind wir auch drin.
Ah ja, okay, ja. Aber irgendwie da, wo es im Couleurbummel eingezeichnet ist, ich habe da nachgefragt in dem Restaurant, die wussten irgendwie von nichts.
Mhm.
Dann dachte ich, okay, ja, vielleicht ist
Düsseldorf. Da war ein Pächterwechsel.
Ah, okay, ja, in Düsseldorf vielleicht jetzt nicht unbedingt der Ort, wo man Bummel gehen sollte.
Der alte Pächter, der war einfach geil. Der hat auch einfach mal Runden geschmissen, hat sich bei der Kneipe dazugesetzt.
Ah, und, okay. Gut, wahrscheinlich habt ihr zu 50% auch seinen Laden finanziert, ne?
Das war das Problem. Und bei 2 Kneipen im Semester war das nicht viel Umsatz hochgerechnet. Und auch wenn wir es haben krachen lassen. Die Neuen, die haben das eher so zu einem Innenrestaurant umgewandelt. Ja. Und seitdem sind wir da auch nicht mehr so viel, sind da auch auf der Suche nach was Neuem, Konstanten halt, was da drin ist. Ja, es ist ein bisschen traurig. Aber lass mal lieber über Tübingen sprechen, das ist viel schöner. Gibt es Rivalitäten unter den Verbindungen oder vielleicht eine Art sportlichen Wettkampf? Gibt es dann so eure Nemesis, die jedes Jahr mit auf dem Neckar dann da steht, wo ihr denkt, Hauptsache die werden nicht eher Erster oder egal welche Position wir haben, wir müssen einen Platz besser sein als die?
Ah, ich glaube.
Freundschaftlichen auch, ne?
Freundschaftlichen Sinn, ja. Ich muss gerade überlegen, die so ein bisschen die Rivalitäten im sportlichen Sinne natürlich gibt es so ein bisschen. Es gibt auch zum Beispiel die AV Eagle, mit denen wir uns auch ab und zu zum Kicken treffen, dass man jeder irgendwie eine so eine Abordnung stellt und dann guckt man, okay, wer hat diesmal die Oberhand. Ansonsten beim Stocherkahn-Rennen gibt es auch ein paar, jetzt nicht viele Verbindungen, die gut stochern können. Gerade so als Rivalität oder ja, so kleine Nachbarschaftsrivalen gibt es vielleicht auch die Normannia, die sind ja unsere Nachbarn mehr oder weniger und die haben dieses Jahr auch echt eigentlich ein fittes Team gehabt. Aber wie gesagt, die wurden dann ja ziemlich bald auch disqualifiziert, deswegen ja, große Konkurrenz waren die jetzt nicht unbedingt. Und aber es gibt auch zum Beispiel noch eine Verbindung, die Stochdorfia. Die waren eigentlich auch echt ein fittes Stocherkan-Team dieses Jahr. Ist auch eine gemischte Verbindung, aber die haben echt gut abgeliefert.
Ja, definitiv. Aber ich meine, so auch so Verbindungen wie AV Igel sind ja auch historisch ziemlich interessant, weil ja auch Persönlichkeiten wie Dietrich Bonhoeffer zum Beispiel auch dort Mitglied waren. Also Leute, die ja auch wirklich einen Impact hinterlassen haben. Ja, spannend. Also es ist so, Tübingen ist ja immer noch eine schöne andere Welt, als ich sie größtenteils kennengelernt habe. Du jetzt auch. Gibt es Brandmauern bei euch in Tübingen? Also hängen die Schlagenden nur unter sich ab? Oder ist es eigentlich eher so, solange die Verbindungen cool sind, ist egal?
Ja, ich glaube, es gibt schon so ein paar Ressentiments untereinander und auch Vorbehalte. Also ich glaube, gerade die schlagenden Verbindungen haben natürlich auch immer irgendwie Zweifel, wenn ein nicht schlagender Bund auftaucht oder wir beispielsweise, wir tragen ja nur Bierzipfel und kein Band, das kommt natürlich auch immer nicht so gut an. Ansonsten glaube ich auch, dass bei verschiedenen Kurs, dass andere Verbindungen da auch Vorbehalte haben, also ist bei uns teilweise nicht anders. Es gibt unterschiedliche Kurse in Tübingen und je nachdem, wie in wie viel Mann die auftauchen, ist da natürlich auch Vorsicht geboten. Und gut, vielleicht eine Sache noch. Wir sind ja 2023 bei der Siegerehrung auf dem Haus von der alten Straßburger Burschenschaft Germania gewesen. Da gab es auch ein, ich will jetzt nicht sagen Fauxpas, wir haben eingeladen, dass die doch die Gäste, die da sind und Lust haben zu feiern, wenn sie Lust haben, zu einer liberalen Verbindung zu kommen, zu feiern. Klar, da war eine kleine Finte dabei. Aber ansonsten, ich glaube, die Verbindungen in Tübingen untereinander haben sich so ein bisschen gefunden. So die Hardliner auch, was irgendwie das krasse Saufen oder so anbelangt, die hängen schon auch ein bisschen unter sich ab. Und die Leute, die auch, wenn sie jetzt nicht unbedingt Sportverbindungen sind, aber Bock haben, mal Sport zu machen, die finden dann auch ihren Weg zu uns. Und insgesamt würde ich sagen, es gibt Brandmauern auch zu vereinzelten Verbindungen und gerade wenn ich es jetzt mal auch vergleiche mit letzte Woche Kiel, wenn man halt bummeln geht und dann irgendwo klingelt und dann sagt da ein Mann, ich mache euch auf, hey, kommt entspannt rein. Das wird es in Tübingen eher selten geben, dass man sagt, okay, man ist hier ganz alleine und kennt die Leute nicht und dann ohne irgendwie Großtamtam, geht bei vielen Verbindungen nicht so einfach.
Ja, yes. Ich meine, da ist ja bei euch auch ein höherer Austausch halt, ne? Also wenn da jeden Tag 4-5 Bünde zum Bummel klingeln, dass das Ganze nicht jedes Mal mit Vollumsorgung an der Theke 24 Stunden halt durchgezogen wird, sehr schwierig. Dann findet man ja auch so seine Bewältigungsstrategien, um das mal mit einem Wort zu treffen, dass das halt alles der Alltag durchziehbar bleibt halt, ne?
Warum existieren Verbindungen? Um Werte zu bewahren, um Gemeinschaft zu schaffen und um das Beste in Menschen hervorzubringen. Doch wie bleibt diese Mission in einer sich wandelnden Welt lebendig? Bei der Corpo Akademie glauben wir daran, dass Traditionen nur dann eine Zukunft haben, wenn sie verstanden und modern erzählt werden. Deshalb helfen wir Verbindungen, das, was sie besonders macht, sichtbar zu machen. Durch präzise Kommunikation, durchdachte Strategien und den Mut, sich weiterzuentwickeln. Stellt euch vor, eure Verbindung wird ein Ort, an dem Vergangenheit und Zukunft sich treffen. Wo Social Media genauso glänzt wie eure Tradition. Wo die nächste Generation nicht nur zuhört, sondern mitgestaltet. Wo eure Gemeinschaft wächst, weil sie relevant bleibt. Das ist es, was wir tun. Das ist unsere Mission. Lasst uns gemeinsam die Zukunft gestalten. Jetzt ist der Moment, aktiv zu werden. Bucht euren Workshop noch heute. Schreibt uns per Mail oder auf Instagram. Ihr findet die Links in den Shownotes. Gemeinsam machen wir eure Verbindung stark für morgen.
Ja, ich weiß gar nicht auch, ob es nur an der Quantität liegt. Ich glaube, es ist einfach das Klima oder wie man, das Klima beim Bummeln ist ein bisschen rauer, habe ich das Gefühl in Tübingen. Also auch viel Gepaule oft, je nachdem, bei welchem Bund man ist, kriegt man eigentlich nur Gepaule ab. Mhm. Ich war sehr überrascht, an anderen Studiestätten, dass man das Gepaule auch einfach komplett weglassen kann und einfach sich mit jemand von einer anderen Verbindung nur unterhält, ohne dass man ja, angepault wird. Tübingen gehört es schon oft mit dazu, aber...
Ja, Heidelberg zum Beispiel ist da so ein Fall. Also da wird auch viel geknattert und gepault.
Ja.
In Aachen ist das wiederum ganz anders. Da ist halt so, wenn der Bund cool ist, ist egal, komm rein, haben wir Spaß. In Bonn ist es auch relativ rau, so ja, vom Umgang her. Aber was richtig cool ist, Braunschweig habe ich erst mal kennengelernt. Ja. In Braunschweig ist es wirklich so, die haben natürlich auch untereinander zwischendurch ab und an ihre Probleme und dann mögen die nicht und umgekehrt auch. Aber das war mit so das Interkooperativste, was ich bis jetzt erlebt habe. Das war wirklich so, da haben sich alle die Hand gereicht. Also das war schon bemerkenswert, was die da machen. Und ich glaube, so ein aktiven Erlebnis ist auch positiver, finde ich, als wenn dann so ein ganz starkes Wir- und Die-Denken halt, glaube ich.
Ja, in Braunschweig zum Beispiel gibt es auch zwei ATVen sogar. Mhm. Auch coole Leute, ja, auf jeden Fall. Braunschweig auch nett.
Wie verändert sich das Verbindungsleben durch neue Generationen bei euch konkret?
Ja, ich bin jetzt auch schon ein bisschen was dabei und habe das Gefühl, hat immer so ein bisschen jede Generation, vor allem die auf dem Haus wohnen, hat natürlich so seinen eigenen Geist. Ich glaube, da entwickelt sich auch eben um die Leute auf dem Haus am meisten drumherum. Ansonsten, beispielsweise bei uns war in den 90ern die Frauenfrage ganz groß im Raum und dann hat die wieder sich abgeflacht. Dann ist man irgendwann in den 2000ern wieder zum, ja, Fuchsen-Burschen-Verhältnis übergegangen. Das gab es davor ganz lange nicht. Und dann zu meiner aktiven Zeit ist auch die Frauenfrage mal wieder aufgetaucht. Dann ist sie mal wieder untergegangen. Ich glaube, es gibt halt bei uns auch immer, vor allem die Leute, die auf dem Haus sind, machen ja auch in Konventen etc. Ich will jetzt nicht sagen Politik, aber man versucht ja schon auch der Verbindung seinen Stempel aufzudrücken.
Mhm.
Und ja, deswegen ist eigentlich gerade so Veranstaltungen wie Stocherkernrennen, wo auch die Älteren oder die schon lange nicht mehr auf dem Haus wohnen, wieder zusammenkommen, das nordet schon irgendwie auch den ganzen Haufen wieder ein auf das, was irgendwie so doch alle verbindet, auch wenn man viele unterschiedliche Ansichten hat.
Was war so die absurdeste Situation bei einer Kneipe oder Veranstaltung, die du erlebt hast? Also keine Namen nennen.
Also ich war mal nicht in Tübingen, aber in Bonn auf einer Kneipe, da hat er das hohe Präsidium wohl ein bisschen zu viel getankt und hat dann komplett den Faden verloren, ist aufgestanden, hat gemeint, bevor wir anfangen, liebe Corona, trinke ich auf euch, hat einen Schluck getrunken, komplett den Faden verloren, eine Minute auf sein Blatt geguckt und hat es dann tatsächlich noch zweimal wiederholt, weil er einfach in so einer Schleife gefangen war. Das war sehr skurril. Ich habe selten so gelacht auf eine Verbindung. Und einmal als ja, kleine Bestrafung gab es da nicht irgendwie Bier trinken oder so, sondern da musste sich jemand eine komplette Sahnetorte reinhauen. Das fand ich auch skurril.
Das ist cringe.
Ja, ja.
Sachen gibt's, ne?
Naja, tiefgefroren.
Du denkst, du hast alles gesehen, da kommt immer noch eine neue Geschichte um die Ecke.
Eine Sahnetorte um die Ecke.
Genau. Dann lass uns doch mal ein bisschen jetzt auch zum Abschluss kommen. Wenn du in 30 Jahren zurückblickst, was wird bleiben von deiner aktiven Zeit?
Boah, das ist eine gute Frage. Also auf jeden Fall natürlich die Zeit auf dem Haus, die habe ich sehr intensiv erlebt. Und auch in meinen ersten 2 Jahren. Wir sind natürlich sportlich sehr divers aufgestellt. Mein Leibbursch, der segelt zum Beispiel sehr, sehr gut und sehr gern. Da waren wir 2-mal in Griechenland für jeweils 2 Wochen.
Mhm.
Das bleibt mir auf jeden Fall lange in Erinnerung, so einfach mit 10 Verbindungsbrüdern sich eine Segeljacht zu teilen. Und ich glaube, Stocherkernrennen tatsächlich hat für mich auch persönlich einen hohen Stellenwert, jetzt auch in Tübingen und auch für meine aktiven Zeit. Das war schon ein großes Thema. Da werde ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne dran denken. Und ja, doch, das Leben auf dem Haus. Ich will nicht mehr auf dem Haus wohnen, also wenn man mich jetzt fragen würde, ich bin froh, dass die Zeit vorbei ist. Aber es war schon eine coole Zeit auf jeden Fall.
Ja, absolut. Ja, das sind Dynamiken, und auch vor allem als junger Mensch, wenn man das erstmal von zu Hause wirklich richtig weg ist und diese Freiheiten leben kann und vor allem auch meist, also in diesem Ambiente, was meistens Verbindungshäuser ja bieten. Ich meine, das kann ja natürlich auch wirklich vom ganz schlimmen, funktionalen 60er-Jahre-Bau bis hin zur traumhaften eine Gründerzeit-Villa ja alles umfassen, was da drin ist. Und das ist schon, ja, habe ich was Besonderes. Welche Begegnung, welcher Moment in deiner Zeit hat dich als Mensch am meisten geprägt?
Also eine Erinnerung, das weiß ich noch, da war ich Senior, aber direkt, glaube ich, in meinem ersten Burschensemester war das. Und da habe ich einen AHA von uns besucht, Lift haben wir ihn genannt, Eberhard Betz. Der war auch wieder Begründer vom ATB und ist tatsächlich, glaube ich, dann nach Kriegsgefangenschaft aus Frankreich zurückgelaufen nach Deutschland zu seinem Heimatort. Und der hat echt, also in seiner medizinischen Karriere als Professor sehr, sehr viel erreicht und bewegt und auch innerhalb von unserer Verbindung, innerhalb vom Dachverband. Und ja, der lebt leider nicht mehr, aber diese Begegnung, dass ich damals mit einem Mitte 90-Jährigen mich austausche, er mich fragt, wie es so auf dem Haus läuft in der Aktivitas, das war schon bemerkenswert auf jeden Fall.
Ja, das glaube ich dir. Das ist, die triffst du ja auch vor allem im Verbindungswesen, diese größer als das Leben Person.
Ja.
Ich hatte da auch so meine Situation. Ich habe mal den Mann kennengelernt, der ist auch mittlerweile tot, der im Zweiten Weltkrieg die Aufgabe hatte, die Gebeine von Schiller und Goethe vor den Russen zu retten.
Oh, wow.
Der es auch gemacht hat und geschafft hatte. Und dann in Kriegsgefangenschaft gekommen ist, aber eine Sonderbehandlung bekommen hat, weil der Kommandant von den Amerikanern, der das Kriegsgefangenenlager geführt hat, einen Vater hatte, der selber in der gleichen Stadt studiert und aktiv war, wie der alte Herr. Und dadurch halt dann so eine Verbindung halt war, die ihm dann halt auch im wahrsten Sinne des Wortes das Leben wahrscheinlich auch gerettet hat in dieser Kriegsgefangenschaft. Und das sind so Punkte, wo du denkst, krass, ne? Also wenn du da in der Verbindungswelt halt alles auch kennenlernen kannst oder wer da mal aktiv war. Das ist schon wirklich interessant. Ich meine, wie ihr auch gerade gesagt habt, mit A.V. Igel, Dietrich Bonhoeffer, also das sind ja auch historische Persönlichkeiten von Rang und Größe. Und wir dürfen ja dann auch Teil dieser Gemeinschaft sein, die diese Menschen auch geprägt haben. Und das ist, glaube ich, ein ziemlich großes Privileg, was wir da haben.
Ja, also ich denke es auch immer wieder in Tübingen, wenn man damals sich mal anguckt, was da teilweise in der AHA-Schaft von den ganzen Verbindungen an wirklich Größen vorhanden ist. Schon beeindruckend, auf jeden Fall.
Absolut. Also ich finde, das ist auch immer Antrieb, weil ich mir aber denke, die haben die gleichen Voraussetzungen praktisch wie man selber. Man ist im gleichen Umfeld, man ist sogar in dem gleichen Haus in manchen Fällen. Mach was aus deinem Leben. Ne? Dass irgendwann Aktive vielleicht auch mal sagen, dass man da in diesem Bund aktiv gewesen ist. Ne? Also das ist wichtig. Also ich glaube, das kann dann auch beeindruckend. Aber nochmal mit Bonhoeffer, der ist ja auch in, ich glaube, Westminster ist das. Oder wie heißt die Kathedrale, also die große Kirche, die in der Nähe direkt vom Parlament bei Big Ben ist. Da ist er ja auch mit vorne drauf verewigt, auf der Front halt, ne? Als Plastik. Ne? Das sind ja auch Größenordnungen. Das muss einiges passieren, dass das halt ist. Und er ist halt ein Farmbruder halt, letztendlich
ja,
auch. Ne?
Ja.
Und ohne, dass das irgendwie, weil wir irgendein Verein sind, die sich irgendwann mal gegründet haben und das darauf beziehen, sondern weil wir halt in der Tradition halt auch da stehen.
Du bist Vorsitzender oder Schatzmeister in einem Studentenwohnheim und plötzlich fühlt sich alles nur noch nach Finanzamt und Haftung an? Dann brauchst du Profis. Den Verband für Studentenwohnheime in Bonn. Partner von über 150 Studentenwohnheimen in ganz Deutschland seit über 72 Jahren. Rechtssicherheit, automatisierter Spendeneinzug, Musterverträge, Cloudzugriff, Haftungsdach und persönliche Beratung, alles inklusive. Für nur 450 Euro im Jahr plus 3,5% auf die Spendeneinnahmen. Alle Infos in den Shownotes und du hast den Kopf frei fürs Wesentliche.
Was würdest du denn deinem 18-jährigen Ich sagen, bevor er zum ersten Mal das Aminenhaus betritt?
Hui, ja, ich war tatsächlich, bevor ich eingezogen bin, nicht ohne Zweifel. Und ich weiß nicht mehr genau, wie der Entscheidungsprozess ausgesehen hat, aber ich würde auf jeden Fall sagen,
du warst an der Theke,
mach's.
Wollte nicht aktiv werden, man hatte das 18. Bier.
Genau so, gut. Genau so war es, dachte ich. Ja,
eigentlich okay. Bin ich auch schon Senior hier.
Bier schmeckt eigentlich ganz gut. Nee, ich würde sagen, mach's einfach. Ich glaube, ich habe ich habe die Zeit auch komplett genossen. Vielleicht ich glaube, den klaren Blick, den verliert man manchmal auch auf dem Haus. Da hat man irgendwie viel zu tun, Uni und mit Verbindung und Studium und gleichzeitig noch Freizeit, Freunde, Spaß und feiern gehen. Ich glaube, ein bisschen organisierter zu sein, das hilft auf jeden Fall, wenn man auf dem Haus lebt.
Mhm.
Aber sonst, ich glaube, sonst passt's wirklich.
Okay, dann noch eine letzte Frage zum Schluss. Was sollten junge Menschen, die mit dem Gedanken spielen, sich einer Verbindung anzuschließen, aus deiner Sicht wissen? Und das ganz ehrlich.
Ganz ehrlich, ich glaube, tatsächlich ist es schon eine Verantwortung, die man übernimmt. Also, es ist ja nicht umsonst ein Lebensbund und dem sollte man sich auch bewusst sein. Ich denke, wenn man sich da wohlfühlt mit dem Gedanken und auch wirklich guckt, ob eine Verbindung zu einem passt, dann sollte man das einfach ausprobieren. Aber ja, vielleicht wirklich drauf schauen, passen so die Grundpfeiler von der Verbindung. Ich glaube, die Gemeinschaft, dann, die dann auf dem Haus wohnt, oder die eigentliche Gemeinschaft von der Aktivitas dann in dem Fall, zieht das eh nochmal eine ganz andere Richtung.
Mhm.
Aber ich glaube, es ist gut, wenn man da seine Standpunkte auf jeden Fall fest hat. Das hilft auf jeden Fall.
Das waren noch wunderschöne Worte. Jakob, schön, dass du hier warst. Danke, dass du den weiten Weg aus Düsseldorf nach Erkrath für dich, also dich aufgenommen hast.
Es ging trotz NRW-Stau, ja.
Sehr schön. Und ihr da draußen, geht mal wieder bummeln. Auf anderen Häusern ist es auch schön. Und denkt dran, passt auf beim Nadelöhr, beim nächsten Stocherkahn-Rennen. Da ist es gefährlich. Haltet euch nicht an den anderen fest. Seid fair und auf Augenhöhe. Bis denn. Macht's gut. Ciao.
Bevor wir die Folge für heute schließen, noch ein persönliches Wort. Warum hören wir Podcasts? Weil wir nach Geschichten suchen, die uns bewegen, nach Gedanken, die uns weiterbringen und nach Menschen, die uns verstehen. Laberlümmel, der Corpo-Talk, ist mehr als ein Podcast. Er ist der Anfang einer Bewegung. Wir Kooperierte, die etwas verändern wollen. Die wissen, die Welt da draußen versteht uns oft nicht. Aber hier tun wir es. Und wenn du mehr willst, mehr Tiefe, mehr Austausch, mehr wir, dann werde Teil unserer Community auf Patreon. Kein Algorithmus, kein Lärm, nur echter Dialog. Dort erwarten dich exklusive Inhalte, Videointerviews und der direkte Austausch mit uns Hosts und den engagiertesten Hörerinnen und Hörern. Wenn du glaubst, dass Gemeinschaft heute wichtiger ist denn je, dann komm zu uns. Den Link findest du in den Shownotes. So Leute, macht es gut. Sound waves, 'cause I'm already pouring my heart and soul into